Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Einen eigenen Radiosender gründen. 2004 haben sie genau das getan. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick die Gründer und Chefs von Flux FM, Mona Rübsam und Markus Kühn. Sie verantwortete Ende der 1990er den Programmaufbau von MTV Deutschland, während er als Komponist und Musikproduzent aktiv war, TV-Sendungen musikalisch beriet und später in der Musikindustrie landete. Aktuell widmen sie all ihre Aufmerksamkeit dem Radio, auch weil sie selbst verantwortlich für einen Sender sind. Die Gründer und Chefs von Flux FM, Mona Rübsam und Markus Kühn, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr und danach für alle, die es verpasst haben, nochmal nachzuhören. Leider dann ohne die wunderbare, meistens wunderbare Musik, es gibt ja auch manchmal Ausnahmen, im Internet, als Download, als Stream, als Podcast und so weiter und so fort. Heute eine Sendung, die den Satz jeden Sonntag zu hören vielleicht ein wenig in Frage stellt. Da kommen wir aber im Laufe der Sendung zu. Heute zu Gast Mona Rübsam und Markus Kühn. Mein Name ist Johnny Häusler. So, machen wir einen kurzen Mikrocheck, Mona.
Check, check, runter, runter.
Funktioniert, Markus?
Check, check, 1, 2, 3.
Das muss man jetzt zwei absoluten Radioprofis erklären, denn für all die, die es nicht wissen, Mona und Markus sind Chefin und Chef von Flux FM und zum ersten Mal in dieser Kombination im eigenen Sender zu hören, oder?
Das stimmt.
Warum machen wir das? Jetzt könnten natürlich böse Zungen behaupten, toll, jetzt bewerben die sich da gegenseitig selber. Und die Antwort darauf ist, ganz genau, so machen wir das hier. Nein, das war mein Wunsch tatsächlich, euch beide mal hier ins Studio zu holen. Denn seit 5 Jahren gibt es jetzt diese Sendung, ein bisschen länger. Und sie kommt zu einem Ende, das kann man schon mal sagen, also zu einem vorläufigen, in dieser Form, wie auch immer. Und tatsächlich war es mein Wunsch, mit euch beiden sich mal darüber zu unterhalten, was bedeutet das heutzutage, Radio zu machen? Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Wie kommt man auf die bekloppte Idee, einen Radiosender zu gründen? Und so weiter und so fort. Das alles in den kommenden 2 Stunden hier. Und das Lustige ist, ich hatte den Eindruck, ihr wart richtig so ein bisschen aufgeregt.
Extrem aufgeregt. Wie gesagt, das ist das allererste Mal, dass wir, glaube ich, selbst auf dem Sender zu hören sind. Oder, beziehungsweise, ich glaube, ganz am Anfang, als wir noch keine Mitarbeiter hatten, und damals die erste Lizenz bekamen und 7 Tage später den Sendebetrieb aufnahmen, nachdem jeder seine Keller leergeräumt hatte, da die Kabel und Mischpulte rausgesucht hatte, wir die Plattenschränke durchsucht hatten nach den ersten Liedern, die wir spielen, Mona die ersten Interviews mit Künstlern organisiert hatte und wir teilweise noch gar keine Sprecher hatten. Da haben wir, glaube ich, mal den einen oder anderen Satz selbst gesprochen, aber es ist schon ein paar Jahre her.
Das ist wirklich schon ein bisschen her. Es waren viele Künstlerinterviews, viele spannende Statements, die wir eingeholt hatten zum Sendestart. Und da war dann auch meine Stimme mal zu hören.
Jetzt muss man, bevor wir da über Flux FM reden und so ein bisschen vielleicht auch über die Geschichte und den Status quo jetzt im Moment, interessiert natürlich die Menschen da draußen hoffentlich. So ein bisschen euer Hintergrund, Mona. Ich weiß, wir kennen uns seit Ewigkeiten auch. Du, aus MTV-Zeiten in den... Waren das noch
90er?
Die 80er?
Nein,
das
war schon 90er. Johnny, du solltest dir mal Gedanken machen.
Ja, ja. Aber so lange kennen wir uns schon. Also du warst bei MTV, hast da redaktionell gearbeitet.
Ja, so ist es.
Wo kamst du vorher her? Also was ist dein Hintergrund?
Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert hier in Berlin und bin über eine Freundin quasi in das Arbeiten mit Fernsehen reingerutscht. Also ganz klassisch. Also kein Ausbildungsberuf fürs Fernsehen zu arbeiten, zumindest damals nicht, sondern ein Sprung ins kalte Wasser. Und das ging relativ schnell dann direkt los, eben Künstlerinterviews zu machen. Da waren dann im Laufe der Zeit, also ich habe das 2-3 Jahre gemacht, wirklich alle Großen dabei, auch die, wo der Puls ein bisschen höher geht, also mit den Red Hot Chili Peppers, mit Green Day, mit Alanis Morissette, mit Beck, also diese ganzen 90er-Jahre-Helden, aber auch die Lokalszene hier in Berlin, aber dann eben auch so die man kennt, wenn man sich mit der Geschichte von Techno- und Clubkultur beschäftigt, also Westbam, Marusha und so weiter.
Und okay, einfach so durch Zufall beim Fernsehen gelandet. Warum dann, ich meine gut, MTV gab es dann irgendwann nicht mehr in der Form, wie es das mal gab. Warum dann Radio?
Ganz spannend war, also die Entscheidung, Radio zu machen, ist in Hamburg entstanden, erstaunlicherweise. Und zwar war der Hintergrund der, ich war verantwortlich, den Programmbereich für MTV Deutschland mit aufzubauen, habe aber parallel mitbekommen, dass ganz viele Spezialsendungen abgesetzt wurden und dass alles so ein bisschen unschön wurde. Meine Zeit am Anfang war noch ganz toll. Ich durfte viel gestalten, Moderatoren aussuchen, Christian Ulm mitentdecken und. Habe aber gemerkt, dass die Qualität und die Plattform eben für wirklich neue, gute Musik dann eben auch den Entertainment-Shows weichen musste. Und das war auch überhaupt nicht einfach zu sehen, warum diese ganzen geilen Locations, die voll waren von Leuten, die tollen Bands wie Franz Ferdinand Orte gefüllt haben, aber überhaupt keinen Platz im Radio hatten. Mhm. Und Markus und ich haben uns damals eben kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und dachten, das müssen wir ändern.
Und dann habt ihr euch getroffen und dann hast du gesagt, geiler Typ, du hast gesagt, coole Frau, mit wir müssen zusammen irgendwie was auf die Beine stellen. So fasse ich es jetzt mal zusammen. Gleich reden wir aber auch noch ein bisschen darüber, wo Markus eigentlich herkommt. Hören aber den ersten Track, den ihr natürlich auch ausgesucht habt. Ist eine Mischung, ne? Ihr habt so ein paar Sachen mitgebracht, die eher so zur Flux-Historie gehören und wie viel gehörte Flux-Songs, aber auch eigene Geschichten. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, von wem kommt denn Trend? Wir haben einen Auftrag.
Das war der allererste Song, den wir jemals im Radio gespielt hatten. Das ist eine Punkband aus der, ja, ich glaube, also die Jungs wohnten recht zerstreut, aber Zentrum war irgendwie die Weltstadt Landau. Und es war eines der stärksten Live-Konzerte, an das ich mich auf jeden Fall erinnere. Trend, ich erinnere mich, das war, Mensch, wie hieß der nochmal, der Club in der großen Hamburger. Ich weiß noch, der Sänger sprang in dem doch sehr niedrigen Club hoch, schlug sich den Kopf von der Decke auf, das Blut lief ihm übers Gesicht. Er ging durchs Publikum, sprang auf die Bar, tauchte den Kopf kurz in den Spülboy, war wieder blutfrei und sang weiter. Es war stark.
Es war stark, genau.
The Dead 60s, Riot Radio, vielleicht ein anderer Titel für Flux FM?
Ja, wie gesagt, ich glaube, der Song war mir wichtig, den zu spielen, weil er ganz programmatisch ist für das, was uns bewegt hat, als wir losgelegt haben. Wir wollten Radio anders machen, ganz bewusst auch mit Regeln brechen. Es gab Pantera im Morgen, es gab Kraftwerk im Programm, also alles Songs, die eigentlich lange Jahre eben gar nicht mehr zur Tageszeit gelaufen sind. Und insofern bedeutet mir der Song sehr, sehr viel, weil er mich immer wieder an diese Anfangszeit erinnert, an das Machen und an den ganzen Elan und diese Begeisterung, die wir da reingesteckt haben.
Wann war denn Anfangszeit ungefähr? Jetzt vor?
Oh Gott, den ersten Ton im Radio gesendet, da hatten wir noch keinen Sender, sondern eine Frequenz, auf der wir mal eine Woche lang hier in Berlin damals senden durften. Das war September 2004. Das war, als gerade die Diskussion um deutsche Musik im Radio und Quote für hier produzierte Musik ihren Höhepunkt erreichte.
Bevor wir uns verlaufen jetzt, Markus, wo kamst du denn her, bevor ihr euch kennengelernt habt?
Ja, in meinem Leben zogen sich zwei rote Fäden. Eigentlich, das war zum einen Musik, zum anderen habe ich mich immer sehr viel auch mit Computern und Computerprogrammieren beschäftigt. Also ich habe nochmal klassische Musik studiert, Klavier gespielt, viel Gitarre und Bass gespielt, Punkbands, Jazzbands, später als Komponist gearbeitet und Musikproduzent gearbeitet, habe viel fürs Fernsehen und Filme damals gemacht. Und landete irgendwann in Hamburg in der Musikindustrie. Und das war auch der Moment, als Mona und ich uns kennenlernten. Und nach kurzer Zeit verstanden wir uns gut, hatten uns, wie Mona schon sagte, über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, hatten beide noch eine Alternative zur Corporate Career im Kopf, hatten dann beide unsere Jobs gekündigt und eine Firma zusammengegründet.
Aber jetzt muss man ja, also trotzdem ist ja so ein Radiosender, zumal, also man muss dazu sagen, dass wir reden ja nochmal von fast anderthalb Jahrzehnten zurückliegend, diese Frequenzen waren und sind sehr beschränkt. Das ist ein Riesenaufwand. Man muss sich durch wahnsinnig Bürokratie wühlen, um zu versuchen, eine eigene Radiofrequenz zu kriegen. Wie funktioniert das überhaupt? Also zwei Fragen. Erstens, warum eine Radiostation? Also ihr hättet ja auch, gut, im Internet damals vielleicht noch nicht so, es war noch nicht ganz so fortgeschritten, dass wirklich alle...
Nicht, dass wir es nicht probiert hätten, aber es hat wahnsinnig gut geklappt. Okay. Also wir sind gestartet ja damals tatsächlich als Agentur für New Media, neue Medien, das war eine Zeit, weiß ich, um die Jahrtausendwende, da hatte noch kaum eine Band eine Webseite, hatten uns damit eben auch selbstständig gemacht, M2M, haben eine ganze Menge Plattenfirmen und Bands dann auch da als Kunden gewonnen und mit denen zusammengearbeitet, haben da zwischenzeitlich nochmal so ein Bass-Marketing-System mit Büros in London und Berlin gemacht und wollten sehr gerne eigentlich nochmal ein Massenmedium machen, waren da inspiriert, insbesondere von England und den USA, wo es eben eine lebhafte College-Radio-Szene gab. Radiosender, die Musik spielten, die nicht im Mainstream-Radio lief. Und in Deutschland hatten wir ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt beide seit 20 Jahren kein Radio mehr gehört, weil es persönlich also schwer zu hören war. Oder also es kam uns unglaublich wiederholend vor. Die eigene Musik fand da eigentlich praktisch nicht statt. Ganz anders war das bei den College-Radiosendern. Also kamen wir voll inspiriert zurück und dachten, Mensch, das machen wir jetzt in Deutschland. Und merkten dann eigentlich erst, dass es doch recht kompliziert ist, so eine Radiofrequenz zu kriegen.
Genau, wie funktioniert denn sowas? Das würde ich jetzt wirklich gerne mal wissen. Also man sitzt da zusammen und denkt, ey, eine Radiostation wäre geil. Ja, super Idee, Mona, lass machen. Oder wessen Idee ist auch immer zuerst war. Wie geht man das an? Also ich frage jetzt schon.
Ist doch gut, ich freue mich, dass du das mal fragst, weil mittlerweile, ich glaube nicht, dass die Leute sich wirklich viel Gedanken machen, wie sowas überhaupt funktioniert, weil man in der Regel auf den Knopf druckt und dann läuft Musik und dann denkt man nicht drüber nach, wie das dazu kommt oder was die Voraussetzungen sind. Zum Glück wussten wir nicht, wie kompliziert das alles ist, sondern wir dachten einfach, die Idee ist genial, wir machen ein Radioangebot für Städte oder in dem Fall eben auch für Berlin, die eine ganz lebendige Kreativwirtschaft haben und eine Kreativszene, die braucht so ein Medium. Und das Medium wird die Szene eben auch national und eben auch ins Internet vernetzen. Soweit die Idee. Aber wie kommt man an eine Frequenz? Ganz viel Lobbyarbeit. Erstmal muss das Konzept aufgeschrieben werden. Man muss verstehen, dass quasi die ganze Medienlandschaft auch reguliert ist von Medienanstalten. Die Medienanstalt in Berlin, Berlin-Brandenburg, ist sehr, sehr progressiv. Das heißt, die haben verstanden, dass ihre lebendige Stadt auch eine lebendige Medienlandschaft braucht und haben uns deswegen auch eine Chance gegeben.
Okay.
Berlin hat einen gleichen Vorteil, muss man sagen, gegenüber anderen Städten. Frequenzen werden, muss man vielleicht vorausschicken, landesweit und europaweit koordiniert. Das ist ein sehr kompliziertes Abstimmungsverfahren. Physikalisch ist das Band eben begrenzt. Und Berlin hatte aufgrund der besonderen Situation der Teilung doppelt so viel Frequenzen wie jede andere Stadt, da eben Ost-Berlin ein Frequenzbouquet hatte und West-Berlin.
Okay.
Und als die Mauer wegfiel, die eben zusammen hier zur Verfügung standen. Und dementsprechend ist hier auch deshalb wesentlich mehr Radiosender gibt als in jeder anderen deutschen Stadt.
Und wir sind in Berlin ja sowieso echt verwöhnt. Das muss man mal sagen.
Ja, also,
es gibt
Berlin hat knapp 40 Radiosender hier über Antenne zu empfangen.
Verglichen. Und davon einige sehr gute, muss man auch sagen.
Wirklich? Tatsächlich, ja. Und auch eine unglaubliche Vielfalt auch an Sendern. Verglichen mit einer Stadt wie Hamburg, wo es 4 Sender gibt, ist das natürlich schon echt ein Geschenk. Mhm.
Wir hören einen weiteren Song, den ihr ausgewählt habt, nämlich sind auch Berlinerinnen, ne? Sixten sind auch Berlinerinnen.
Das sind Neuköllnerinnen, glaube ich, ja.
Sind doch ordentliche Berlinerinnen hier, die wir in der Sendung haben. Wir sind friedlich. Hast du ausgewählt, Markus, ne?
Habe ich ausgewählt, ja.
Daft Punk, haben wir gehört, Get Lucky, dann eher so die poppige Ecke.
Mhm, ganz genau.
Muss auch sein.
Ich habe den Song mitgebracht. Freue mich auch, dass wir den mal hören und dass die Hörerinnen und Hörer den mal wieder hören. Läuft jetzt nicht ganz auf hoher Rotation bei uns, aber ich mag Popmusik und ich mag auch die Kraft, die dahinter steht. Mhm. Und der Song hat weltweit einfach die Leute begeistert und mitgenommen. Man hat das gesehen an den viralen Videos, die gedreht wurden. Mhm. Und ich mag das, wenn so eine positive Energie über Musik vermittelt wird. Ich mag auch alle anderen Spielarten, auch das Traurige, das Melancholische. Aber ne, wenn ein Song es schafft, die Leute von den Stühlen zu reißen, dass alle sich bewegen wollen, und das schafft dieser Song, das ist einfach toll. Und ich hoffe, dass ihr alle jetzt wirklich gute Laune habt.
Jetzt muss man, weil wir gerade darüber geredet haben, wie das angefangen hat, und man muss sich dann um eine Frequenz bewerben und muss Konzepte vorlegen. Und dann, Markus, du hattest das angedeutet, dann hat man mal so eine Testwoche oder so. Und also ist es wahnsinnig viel Politik im Spiel? So viel weiß ich. Ihr habt von Lobbyismus geredet, was nichts anderes bedeutet, als ihr müsst mit Hinz und Kunz euch unterhalten. Das tut ihr auch bis heute, muss man auch sagen.
Ja, muss das Konzept zumindest, was man hat, jedem mal vorstellen. Der Medienrat hat ja so ein bisschen eigentlich zwei Aufgaben oder zwei hauptsächliche Prüfungskriterien, wenn der eine Frequenz vergibt. Zum einen zu schauen, Mensch, ist das ein Beitrag für die Programmvielfalt? Ist das ein Programm? Gibt es schon ein Programm, was Hip-Hop spielt? Würde ich dann ein zweites lizenzieren? Wahrscheinlich eher nicht, sondern ich würde vielleicht einer anderen Musikfarbe eine Chance geben oder einer anderen Senderausrichtung eine Chance geben. Und in der zweiten Ebene dann Anbietervielfalt. Das heißt, gebe ich alle Frequenzen dem Gleichen oder gebe ich verschiedenen Möglichkeiten oder verschiedenen Leuten die Möglichkeit, was zu machen und schaffe ein möglichst pluralistisches Angebot. Es gibt Argumente für beides, wo es wenige Frequenzen nur gibt. Wenn ich viel Programmvielfalt erzeugen will, gebe ich am besten alle einem, weil der wird nicht dreimal das gleiche Programm machen, sondern eher unterschiedliche Programme machen. Wenn es viele Frequenzen gibt, kann ich das ein bisschen mehr verteilen. Hingegen würde ich eine begrenzte Frequenzanzahl, ich sag mal 3 Frequenzen anderer Leute geben, würde wahrscheinlich jeder ein Mainstream-Programm machen und versuchen, so viel vom Kuchen zu kriegen, wie es geht.
Welche Rolle spielt denn am Anfang, also ich meine, Flux FM ist ein Privatsender, das heißt, finanziert sich nicht durch Gebühreneinnahmen, sondern durch Werbeeinnahmen und Kooperationen und was weiß ich, was es da alles noch gibt, können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen drüber reden, was ja auch eine Herausforderung ist, auch eine inhaltliche. Aber wie funktioniert denn das am Anfang? Also wenn ihr seid, wenn der Rundfunkrat sagt, irgendwie, ja, Konzept finden wir super, passt auch wunderbar in unsere Medienlandschaft, fehlt uns gerade noch sowas, alles prima und sie haben uns überzeugt. Man muss doch aber auch sicher nachweisen, dass man das überhaupt stemmen kann, oder? Weil das kostet ja ein bisschen.
Auf jeden Fall. Ich denke, die Entwicklung war bei uns deswegen eben auch so in verschiedenen Jahresringen, wenn man sich das so überlegt. Wir haben ja nicht von Anfang an auf der größten, reichweiten, stärksten Frequenz der 100,6 gesendet, sondern eben auch auf kleineren Frequenzen, auch erstmal in so einem Teilzeit-Sharing-Modell. Erstmal nur in der Nacht. Und das ist eigentlich wirklich, also wir sprechen jetzt über einen wirklich langen Zeitraum, wo ich ganz happy bin, dass wir den eben wirklich gestalten konnten und auch das Durchhaltevermögen gehabt haben, weil letztendlich, gebe ich dir recht, gucken die erstmal, wir lassen die mal machen und schauen mal, was passiert. So, wir haben einfach nur das versprochen, was wir auch halten konnten. Wir haben gesagt, wir werden ganz, ganz viel neue Musik spielen, das, was auf den anderen Sendern nicht läuft, und das haben wir von A bis Z eingehalten, das machen wir heute noch. Also 40% unseres Tagesprogramms sind neue, relativ neue oder ganz, ganz neue Songs, die nicht älter als ein halbes Jahr sind. Das macht kein anderer Radiosender in Berlin. Und dann schafft man so über die Jahre Vertrauen. Man merkt so, die machen das schon lange, denen geht's gut. Man traut es denen zu. Wir haben vor 5, 6 Jahren auch entschieden, dass das ganz, ganz wichtig ist, und das hatte auch was dann mit der etwas größeren Reichweite zu tun, dass das Wortprogramm zunehmend wichtig ist, dass Menschen nicht nur wegen der neuen Musik einschalten, sondern eben auch sich wünschen, so einen Soundtrack für das moderne Berlin im Wandel zu haben. Und das haben wir dann sehr, sehr konsequent eben mit aufgebaut. Eine Wortredaktion, die sich um Neues kümmert. Was passiert in der Stadt? Wer macht was? Wo gibt's neue Gründungen? Was passiert in der Politik? Es ist ja nun mal die Hauptstadt. Und das hat dann eben auch dafür gesorgt, dass so die Medienanstalten anfingen, ganz, ganz stolz auf uns zu sein, weil wir eigentlich quasi eine Bereicherung für die Medienlandschaft sind, ein Alleinstellungsmerkmal haben und dann zusammen mit unserem programmatischen Aufbau auch genau das passiert ist, was jetzt spürbar ist, dass Berlin unglaublich stolz auf die eigene kreative Szene ist. Das war, als wir losgelegt haben, noch nicht so der Fall.
Okay. Inspiriert worden sind wir recht stark davon, wo Radio eigentlich auch ursprünglich herkommt. Also Radio ist, würde ich sagen, das älteste soziale Netzwerk der Welt. Es hatte immer einen starken regionalen Aspekt gehabt. Heute ist es immer noch so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach Indien gucke oder nach Afrika, in Großstädte, wo in Vierteln ethnische Communities leben und es eben nicht überall LTE und Handys gibt. Es gibt aber überall einen Radiosender, und der Radiosender sendet meistens in der Sprache der Ethnie, die da lebt, hat eine Reichweite von irgendwie 5 Kilometer und ist das schwarze Brett der Community. Da erfährt man eigentlich, was passiert, wo man hingehen muss, auf was man aufpassen muss, die Nachrichten und die Events. Und was Ähnliches wollten wir eigentlich oder hatten wir im Sinn für das, ja, das, ich sag mal, neue Berlin, also das Berlin der Nachwendezeit, ja, wo sich plötzlich hier in dem endlosen Space, den es damals noch gab, Gentrifizierung war noch kein großes Thema 1990, sondern es gab unendlich viele leere Räume, die bespielt werden wollten. Das zog unglaublich viele Künstler und Kreative und Leute, die irgendwie was machen wollten, an. Und für die eine Plattform zu sein und gleichzeitig eben auch insbesondere diese ganzen Künstler, die hier in 1000 Proberäumen und Clubs spielten, hörbar zu machen, das war unser Ziel.
Jetzt ist ja, das Tolle ist ja, also man muss ja dazu sagen, dass meine Rolle hier bei Flux FM, die ist ja so eine komische Mischform. Ich komme hier einmal die Woche rein, kenne, es passiert mir auch ganz oft, dass ich mal, weiß ich nicht, wenn man mal so mehrere Sendungen am Stück gemacht hat und mal 2-3 Wochen nicht hier ist oder auch länger, dass man dann reinkommt und dann ganz viele neue Gesichter sieht. Also auch, ich glaube, bei der Weihnachtsfeier, ich habe mal so durchgezählt, es sind schon so zwischen 40 und 50 Leute, ne, die inzwischen für Flux FM arbeiten. Und ich komme dann so rein, die meisten Gesichter kenne ich, so das Kernteam und so. Und ich finde, dass es ein großartiges Team ist. Also ich mir fällt jetzt niemand ein, den ich nicht mag hier in dieser Bande, so in der Runde. Trotzdem bin ich so ein bisschen außen vor, weil ich nicht regelmäßig hier bin, nicht jeden Tag, weil ich halt noch ein paar andere Sachen mache. Und
aber wir haben dich trotzdem ins Herz geschlossen, du gehörst zur Familie.
Ja, ja, wir reden gleich mal darüber. Ne? Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt dem Team diese Lobhudelei zukommen lasse. Ich glaube, weil ich sie einfach alle sehr, sehr gerne habe und ins Herz geschlossen habe.
Und weil es den Radiosender nicht geben würde, wenn es nicht durch das Team tagesaktuell gestaltet wird. Also Markus und ich sprechen nicht regelmäßig in Mikrofone. Und das ist wirklich Radio.
Das macht zum Glück nicht immer die Musik aus.
Ja, genau. Also wir haben einfach kompetente, wirklich schlaue Leute, die wissen, was sie machen und die sind musikbegeistert, die interessieren sich für Themen, haben Ahnung, kämpfen auch für Inhalte und das ist wirklich eine Leidenschaft, die also wirklich jede einzelne Person hier mit reinträgt. Da wird, wie gesagt, da wird ganz viel diskutiert, wenn auch ein paar Sachen entschieden, auch quasi, ne, wenn es darum geht, was ist, welcher neue Song kommt auf die Playliste, ja, nein, ne, unser Musikchef hat da ein gutes Händchen, wie ich finde, und das auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Uli Häflinger, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich aus dem Programm, liebe Hörerinnen und Hörer. Das kann nur funktionieren, das ist eins der wenigen Medien, die hörbar werden, weil Menschen Dinge tun. Wir interviewen Menschen, Moderatoren sprechen, wie gesagt, und erzählen von ihrer Welt, von ihren Erlebnissen. Wir haben Leute, die machen ganz tolle Jingles, also sind Audioproduzenten. Wir haben Menschen, die die Online-Redaktion gestalten. Es gibt Kollegen, die uns nach außen vertreten und Kooperationen an den Start bringen, die sinnvoll sind für alle Beteiligten. Wir haben ein Creative Unit, was wirklich sich darüber die Gedanken macht und knobelt, wie kann ich das Ganze unterhaltsam machen, aber eine eigene Sprache entstehen lassen. Wir haben die Redaktion, ne, die Themen auswählt und das ist echt nicht einfach. Und dann haben wir noch einen ganz tollen Veranstaltungsort, der heißt Fluxbau. Das sind auch Menschen, die das gestalten, unser liebeswertes Fluxbau-Team. Das Wohnzimmer.
Da reden wir, glaube ich, gleich über das Fluxbau, über den Fluxbau reden wir, glaube ich, auch nochmal getrennt, ja.
Dann haben wir, wie gesagt, mit Flux Music eben auch Kollegen, die ganzen digitalen Aktivitäten in neuen
auch
Radioformaten haben.
Müssen wir noch genauer reden?
Ich wollte nur sagen, weil für Radio ist die Zahl, die du.
Mir entgleitet die Moderation hier gleich.
Die Anzahl, die du gestaltet hast, ich war schon bei Radiosendern in Amerika, die machen ein 24-Stunden-Programm mit 8 Leuten. Ja, also insofern zeigt es schon so ein bisschen, was auch unser Anspruch ist, wie wir es machen wollen.
Wen Mulla jetzt noch vergessen hat, es gibt zum Glück, ich weiß, es gibt geteilte Meinungen, aber noch ein paar Leute, die Werbeblocks mit Werbespots füllen, denn das ist es am Ende, was es uns ermöglicht, die Gehälter am Monatsende zu zahlen. Von den inzwischen 8,1 Milliarden Rundfunkbeitrag, wo, glaube ich, an den RBB knapp 400 Millionen im Jahr gehen, das muss man sich mal überlegen, kriegen wir natürlich nichts. Insofern müssen wir natürlich schauen, wie man das hinkriegt.
Wir hören erstmal noch einen Song und dann geht's weiter. Wolfpack habt ihr auch mitgebracht, Backpocket.
Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Die Gründer und Chefs von Flux FM, Mona Rübsam und Markus Kühn. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Ein Radiosender als Plattform. Das ist Flux FM. Neben innovativer Musik stehen kreative Macher und ihre Projekte im Fokus des Programms. Die Idee dazu hatten Mona Rübsam und Markus Kühn. Kreativ und innovativ sind sie auch, wenn es um Digitalisierung geht. 2016 entstand Flux Music. Knapp 30 liebevoll kuratierte Sender findet man dort inzwischen. Von Elektro über Hip-Hop bis Metal, Jazz und Klassik. Mona Rübsam und Markus Kühn, heute bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit dieser letzten Ausgabe. Das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Wir müssen noch ein bisschen zuhören. Wir reden da gleich nochmal drüber, was das für die Zukunft bedeutet. Für meine persönliche. Mona und Markus sind zu Gast im Studio, Chefin und Chef von Flux FM. Mein Name ist Johnny Häusler. Die Dead Kennedys, ich glaube, in den 5 Jahren, die ich jetzt hier sende, habe ich noch nicht die Dead Kennedys gespielt. Ich obwohl doch einmal ja, irgendein Gast hatte, glaube ich, auch die Dead Kennedys damit. California über alles, so ein irrer Punk-Klassiker.
Ein wichtiger von Song.
Ein wichtiger Song.
Ein wichtiger Song, ja.
Die haben gerade wieder gespielt, ne?
Ja, es kommen überhaupt viele alte Punk-Bands wieder zurück. Einer der wichtigsten in meinem Leben, sicherlich Slime, ja jetzt auch wieder seit 5 Jahren.
Aber ich regelmäßig auf Tour. Programm, oder? Nee,
ich weiß es nicht, ob es Slime auch noch reingeschafft hat. Tatsächlich, es gibt so viele wichtige Slime-Songs, dass es auch wirklich schwer ist, da einen auszusuchen. Und ich sagte es zu Beginn, Punk, Jazz, ich war verhältnismäßig vielfältig in meiner Jugend, aber Punk war schon, und insbesondere auch Deutschpunk, hat schon eine wichtige Rolle in meiner Sozialisation gespielt. Ja.
Ich habe, also ein Teil des Grundes, ich sage das jetzt nochmal für diejenigen, weil ich weiß, dass Radio halt auch ein Medium ist, wo man so mittendrin reinschaltet und sich fragt, was machen die denn da gerade? Einer der Gründe, warum ich euch gebeten habe, mal zum ersten Mal hier so auch als Doppelspitze von Flux FM sich den Fragen meiner Wenigkeit zu stellen, irgendwie war... Ich glaube, dass man so ein bisschen Radio erklären kann auch mal. Also ich glaube, dass ein großes Problem mit diesem Misstrauen in Medien, was wir auch erleben, damit zu tun hat, dass viele Menschen überhaupt keinen Schimmer haben, wie diese Medien entstehen.
Misstrauen die Menschen im Radio?
Ich habe schon den Eindruck, dass es durchaus ein wachsendes Misstrauen in Medien gibt. Ich weiß nicht genau, was du so empfiehlst, aber doch. Diese furchtbaren Kampfbegriffe, die wir nicht in den Mund nehmen werden hier, die gehen ja meistens an andere Medien. Trotzdem, Flux finanziert sich durch Werbung, durch Kooperation. Das heißt, ihr arbeitet zusammen mit Unternehmen, mit Agenturen und so weiter. Welchen Einfluss haben die gar nicht mal direkt, sondern so auf die Inhalte? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ihr fangt an mit einem Sender, der auch Alternative Rock spielt und Musik, die noch kein Mensch kennt und so. Und dann kommst du plötzlich zu Marke XY und sagt, hey, hier ist genau ihre Zielgruppe. Und die sagen, ey, wir kennen keinen einzigen Song, der da läuft. Alternative.
Nein, das Schöne ist ja, dass eigentlich diese ganzen Marken und Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die nehmen natürlich überhaupt keinen Einfluss auf das Programm, sondern die kommen ja zu uns, weil wir das Programm machen, was wir machen. Unsere Furcht war viel, viel mehr, dass wir mal sowas wie Investoren oder sowas hätten, die das dann versuchen würden, die vielleicht sagen würden, Mensch, spiel doch mal mehr Bon Jovi für was ich mehr Reichweite oder irgendwie sowas.
Hier ist eine Million, aber nur wenn ihr täglich zweimal Bon Jovi spielt.
Das wäre unser Horror gewesen. Ansonsten sind wir da komplett frei und glaube ich, die Punk-Attitude, die glaube einige oder ich habe viele unserer Mitarbeiter haben, die schlägt dann schon auch mehr durch, glaube ich.
Aber ist das wirklich so? Also hat noch nie irgendein Kunde, ein Partner gesagt, irgendwie, ja Leute, also könnt ihr nicht mal ein bisschen oder so? Ich meine, am Ende zählen doch die Zahlen, oder? Also am Ende.
Ja, das ist aber was anderes. Die Frage ist ja, nimmt ein Kunde Einfluss aufs Programm? Mhm. Und das tut er tatsächlich nicht. Unter Umständen könnte man, wenn man jetzt ein Schlagerprogramm machen würde und die Reichweiten werden eben mit einer telefonischen Erhebung Anrufe auf Festnetzen zur Tageszeit erhoben, würde man sicherlich mit einem Schlagerprogramm potenziell mehr Leute erreichen, die tagsüber zu Hause sind und einen Festnetzanschluss
haben. Dann lass uns doch mal erklären, wie das funktioniert. Also es gibt ja auch diese Trailer, die immer sagen, wenn ihr mal angerufen werdet von so einem Marktforschungsinstitut, dann sagt doch, welchen Sender ihr hört. Mhm. Wir dürfen hier nicht mal sagen, dann sagt doch, dass ihr Flux FM hört.
Nee, das darf man nicht. Also das würde dann beanstandet werden, sondern es geht eigentlich nur drum, und es muss dann auch noch das richtige Institut anrufen. Also insofern, das ist alles gar nicht so einfach.
Macht bitte trotzdem
wenn einer anruft. Ja, es ist wie gesagt eigentlich eine Realität, des Privatradios, aber auch der öffentlich-rechtlichen Sender, wo Relevanz eben an einer Reichweitenmessung hängt.
Und die findet per Telefon statt.
Ja, das ist super anachronistisch.
Und zwar erst seit kurzem auch über Mobiltelefone, oder? War das nicht eine Zeit lang so, dass man nur in der Zeit von 10 bis 12 Menschen auf dem Festnetz angerufen hat oder so?
Eigentlich nur Festnetz. Es gibt eine kleine Mobilfunkstichprobe. Aber, wie gesagt, das ist ein Stück weit ja auch im Umbruch, glücklicherweise, setzt sich die Digitalisierung ja auch im Radio durch. Es wird mehr und mehr auch per Stream gehört, per Internet gehört. Unser Sender wird von einem nicht geringen Teil, wahrscheinlich sogar dem größten Anteil der Hörer per Netz gehört. Also wir haben so ziemlich die internetaffinsten Hörer aller Radiosender in Deutschland, sind auch, was die Internetverbreitung angeht, größer als viele große Sender, die man kennt.
Aber fließt das mit ein in die Marktforschung?
Ja, das fließt.
Nee, wie heißt das? Wie ist der richtige Begriff?
Media. Es fließt nicht explizit ein, aber implizit irgendwie schon, weil die Leute immer weniger unterscheiden, was der Verbreitungsweg ist. Tatsächlich so, wenn vor 10 Jahren jemand angerufen wurde und gefragt wurde, Mensch, hast du Radio gehört? Mhm. Dann wird er sagen, nein, habe ich nicht, ich habe Internet gehört. Mhm. Und heute ist es verhältnismäßig normal geworden zu sagen, ich habe Radio gehört, egal ob ich jetzt über Netz gehört habe, ob ich über UKW gehört habe oder über welchen Weg auch immer, Satellit. Das ist keine große, spielt keine große Rolle. Und jetzt lustig ist, warum nie nach dem Verbreitungsweg gefragt wurde. Das hat man tatsächlich mal versucht in der Medienanalyse zu fragen. Wie haben Sie denn Radio gehört? Leider sind aber die meisten Leute doch so wenig technisch informiert, dass der Großteil der Antworten war immer, also gab es die Auswahl einer Satellit, Antenne oder Kabel. Die meisten haben Kabel gesagt, weil an ihrem Radiogerät zu Hause eben Kabel.
Okay. Aber jetzt, wir erklären das jetzt trotzdem nochmal, weil es ist mir wichtig, wir erklären das nochmal ganz kurz. Es gibt also diese Media-Analyse zweimal im Jahr, ne?
Zwei sogenannte Erhebungswellen.
Genau, und da werden Menschen angerufen.
Werden 60.000 Menschen in Deutschland angerufen, ungefähr 5.000 in Berlin.
Nur 5.000.
5.000
Berlin und Brandenburg, bitte.
Ja, Berlin und Brandenburg werden angerufen und gefragt. Natürlich noch so ein paar andere Fragen. Was hören Sie wann? So und so. Aber
nee, die Frage ist erstmal, es wird gefragt, Mensch, welche Sender kennen Sie? Welchen Sender hören Sie? Was haben Sie in den letzten 2 Wochen gehört? Und dann wird es wirklich hart. Dann wird gefragt, was haben Sie gestern zwischen 6 Uhr und 6.15 Uhr gemacht? Welchen Sender dabei gehört? Was haben Sie zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr gemacht? Welchen Sender dabei gehört? Okay. Und das geht so weiter bis, was haben Sie gestern zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr gemacht? Das heißt, man muss schon ein bisschen
Geduld haben. Eine richtige Einladung, da mitzumachen, ist das jetzt nicht unbedingt.
Aber macht trotzdem mit, ich wiederhole es
so, nochmal, bitte mit. Und dann gibt es also Zahlen und dann sagt man irgendwie, ja, so und so viel Prozent der Menschen in Berlin und Brandenburg hören Sender XY, so und so viel hören YZ. Bemisst sich anhand dieser Zahlen dann das, was man für Werbung verlangen kann im Sender?
Ja, verlangen kann man, was man will, aber Frage ist, was man kriegt. Und also grundsätzlich so wird das, was über die großen Agenturen verkauft wird, wird eigentlich pro Rata für Reichweite verteilt. Insofern hilft es einem nicht, wenn jeder Student ohne Festnetz einen Sender hört, weil der kann ja gar nicht bei dieser Umfrage mitmachen. Es hat schon einen Einfluss, ja.
Okay, Feierabend jetzt erstmal mit der Frage der Finanzierung. Paar Takes haben wir ja hier noch, weil es gibt noch ein, zwei andere Themen, nämlich Digitalisierung, Unfluxbau und so, müssen wir noch drüber reden. Erstmal hören wir aber, was haben wir aufgelegt? Ich weiß es gerade nicht, ich spiele es einfach. Lucas with the Lid Off, ebenfalls von euch ausgesucht.
Ja, ganz genau. Ich habe mir den Song ausgesucht. Und zwar deswegen, weil er, glaube ich, ein kleiner verborgener Schatz ist, den man ganz selten noch im Radio hört. Und er ist aber so wunderbar. Und er war auch sehr berühmt. Und zwar deswegen, nicht so sehr wegen dem Song, sondern wegen dem Video, was von Michel Gondry gedreht wurde und dann 1995 bei den 37. Grammys abgeräumt hat und bei MTV natürlich auch. Mich erinnert das einfach an die Zeit als Musikvideos, und da wäre ich jetzt echt ein bisschen nostalgisch, einfach so eine unglaubliche Kraft hatten. Und ich höre auch heute noch Songs, ne, die eben gerade in den 90ern oder Anfang 2000 groß waren, und ich sehe immer noch Bilder dazu. Und das ist einfach ein ganz spannendes Phänomen, ne, dass es so ein Medium wie MTV nicht geschafft hat, obwohl es so toll ist, eine Relevanz rüber zu retten in die Digitalisierung.
Und das Irre ist, naja, auf eine Art hat das Video es ja geschafft über YouTube. Ne? Also natürlich eine völlig andere Richtung genommen, als man damals hätte vermuten können. Gleichzeitig ist aber das, was behauptet wurde von den Buggles damals, Video Killed the Radio Star, eigentlich nicht eingetreten.
Es ist nicht eingetreten. Thank God. Das ist ganz interessant. Ich meine, die Kraft der Bilder, ich glaube da nach wie vor dran. Ich merke das auch. Ich merke auch, dass es da verschiedene Abschichtungen an emotionalen Zugang gibt zwischen Bild und Audio. Aber ich muss sagen, das, warum ich so ein bisschen nostalgisch bin, ist einfach, die Budgets waren andere und deswegen sind auch die Videos, also es gibt heute immer noch tolle Musikvideos, aber es waren einfach gigantische Kleinfilmbudgets, die da ausgegeben wurden. Und deswegen war Musikvideo eine Kunstform, die halt möglich war, weil es nur eine Verknüpfung Verknappungen gab und die Musikbranche damals dachte, ich kann nur Platten verkaufen, wenn ich ein tolles Musikvideo mache. Und das muss halt auf einen der beiden Musiksendern Viva oder MTV laufen, sonst klappt das nicht.
Es gibt
das
auch heute tolle Videos mit geringen Budgets, weil einfach natürlich viel einfacher produziert werden kann und Leute kreative Ideen haben.
Und es gibt, natürlich auch noch teure Videos. Also kommt halt drauf an, ich meine, man verkauft halt nicht mehr, also wie man mit Musik Geld verdient als Musikerin oder Musiker oder als Produzent, Komponist und Plattenfirma und so, hat sich ja auch wahnsinnig geändert. Also ich glaube, das wäre eine eigene Sendung, wird genau natürlich auch dann noch mit Leuten wie euch, die irgendwie diesen ganzen Medienwandel mitbekommen haben, aber eine große Stärke von Flux FM war und ist ja genau in diesen Veränderungen, mit diesen Veränderungen mitwachsen zu können. Und dazu gehört wie ihr auf Digitalisierung reagiert, jetzt mit der App, mit Flux Music, und dann auf der einen Seite also ins Digitale gehen, auf der anderen Seite ins ganz Offlineige mit dem Fluxbau. Das sind zwei völlig verschiedene Bausteine, die zu Flux FM gehört. Bleiben wir erstmal beim Digitalen. Das mit der App ist schon dein Hobby, ne, Markus? Also ich meine, das macht ihr natürlich beide zusammen, aber ich merke immer so, also man kann, ich muss das mal erzählen, wenn man in das Büro von euch beiden kommt, fallen einem zwei Sachen auf. Erstens, ich finde, man darf das sagen, weil ich bin ja leider auch Raucher, aber Markus raucht, Mona nicht. Wie er das aushaltet, also wie Mona das vor allen Dingen aushält, ist mir komplett rätselhaft.
Ich hoffe, es steht nicht auf meinem Grabstein.
Ey, oder?
Passivrauchen.
Das ist echt, aber das wollen wir auch nicht diskutieren, weil das macht ihr schon unter euch klar. Was einem als nächstes auffällt ist, Markus ist ein ähnlicher Gadget-Freak wie ich und umgibt sich gerne mit allen möglichen Technologien. Ich glaube, auf deinem Schreibtisch stehen 6 verschiedene Sprachsteuerungssysteme. Ich weiß nicht, wenn du irgendwas sagst, müssen doch 5 Lautsprecher anspringen, oder?
Die sind tatsächlich alle nicht angeschlossen am Strom. Okay. Ja, sondern ich schließe mal eins an, probiere das dann aus und dann ziehe ich den Stecker auch wieder raus, weil ich mich auch noch nicht so richtig dran gewöhnen kann, dass ihr am Mikrofone zuhören. Ich glaube trotzdem, Sprachsteuerung wird sicherlich irgendwann mal kommen. Ich habe dieses Jahr auf der Ars Electronica das erste Mal einen Computer Kraft meiner Gedanken bedient, also ohne Sprache, ohne Tippen. Das war schon flashy.
Und das hat funktioniert?
Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich war Anfang des Jahres mal dabei in der Höhle des Löwen oder hier bei Facebook in Menlo Park da. Und da glaubten alle schon, dass die Gedankensteuerung in 1-2 Jahren der Standard sein wird. Ob es jetzt so schnell geht, ich weiß es nicht. Aber was in jedem Falle passiert, ist, dass Dinge digital werden. UKW ist ein endliches Modell. Es war ursprünglich mal geplant, UKW, glaube ich, 2012 abzuschalten. Stand sogar in einigen Landesgesetzen. Radiorecht ist ja Landesrecht in Deutschland oder Rundfunkrecht. Ist dazu jetzt nicht gekommen. Ich denke mal, 10 Jahre wird es UKW noch geben. In einigen skandinavischen Ländern beginnt man schon mit der Abschaltung. Aber ich glaube, es ist absehbar, dass in Zukunft alle Medien da über das Netz übertragen werden. Denn das Netz der natürliche Übertragungsweg wird. Man auch gar nicht mehr zwangsweise, früher war das Netz der Internetbrowser. Mhm. Das ist nicht mehr der Fall. Heute ist es das Netflix, was auf dem Fernseher eingebaut ist. Es ist das Mobiltelefon. Also das im Wesentlichen, dass der Transportweg wird und vielleicht, keine Ahnung, sieht ja gerade nicht so aus, aber gibt's doch irgendwann mal eine Regierung, die auch den Ausbau in Deutschland vorantreibt. Wir sind ja noch ein bisschen Entwicklungsland im europäischen Vergleich. Aber ich glaube, am Ende ist es nicht aufzuhalten. Und das ist eben auch der Grund, warum wir mit Flux Music gestartet sind. Flux Music sind jetzt inzwischen 30 weitere ausschließlich digital zu empfangende Radiokanäle. Es gibt so viel gute Musik. Wir können sie gar nicht alle auf UKW unterbringen. Sehen jetzt die Chance, viel mehr Musik noch spielen zu können und eine Plattform bieten zu können, als das zuvor der Fall war. Wir nutzen nach wie vor die Reichweite auf UKW als Schaufenster für diese Kanäle.
Also und parallel gibt's ja ein immer stärker werdendes Interesse an Podcasts. Was
absolut.
Also so seit 10-12 Jahren oder so sagen Leute, ja, Podcasts, das ist nach wie vor so ein sperriges Wort, finde ich. Podcasts sind's und es kommt und so. Und es ist irgendwie so immer so ein bisschen. Inzwischen habe ich den Eindruck, also die großen Medienhäuser bauen auf ihren Websites irgendwie Podcast-Player inzwischen auf der Startseite ein und so. Also dieses, da geht es ja dann leider häufig um, also was heißt leider, da geht es meistens um Sprache, weil das mit GEMA immer noch so wahnsinnig kompliziert ist in Deutschland. reden wir also nicht von Musiksendungen oder so, sondern von Talkshows, von teilweise 3-Stunden-Formaten, was die Leute sich reinziehen. Insofern spricht das alles fürs Radio, egal auf welchem Übertragungsweg.
Das ist ja ganz spannend, letztendlich, was mir aufgefallen ist, und das freut mich total. Man spricht jetzt gar nicht mehr von Radio, sondern Audio, und das ist eigentlich eine Aufwertung. Mhm. Weil so wie wir Radio begreifen, ist das ein linear gestaltetes, gut gemachtes, von Menschen kuratiertes Programm. Mhm. Viele assoziieren aber immer noch Radio mit dem Gerät. Und da gibt es einfach eine Entkopplung logischerweise. Mhm. Und in dem Moment, wenn man jetzt von Audio spricht, hat es einfach eine Vielfalt von verschiedenen Möglichkeiten, wie man Audio und Inhalte nutzen kann. Und was toll ist, dass die Menschen entdecken, dass Audio einfach sich fantastisch mit verschiedenen Lebenssituationen verbindet. Du kannst einen tollen Podcast hören, wenn du im Zug hörst oder wenn du joggst, und hast einfach eine Möglichkeit, dir in jeder Lebenssituation zu überlegen, möchte ich jetzt Begleitung, Inhalt, Musik und wenn ja, welche? Und wir kommen, also ich mal auf jeden Fall eher aus so einer Limitierung der Mediennutzungsmöglichkeiten. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, und das ist auch wirklich das ist Segen und Fluch zugleich, dass man eben die Qual der Wahl hat jetzt derzeit, zu gucken, was will ich, wann will ich's, wie soll's sein.
Und ich glaube ja, dass die Masse genau diese Kuration nötig macht. Also, dass du irgendwann so ein Kurationszuhause findest und dich dann wohlfühlst. Ich meine, ich höre relativ viel Radio, also tagsüber nicht so, weil ich arbeite und Texte tippe und so, aber morgens, abends immer wieder und zwischendurch, wenn man unterwegs ist und so. Und das, ich höre auch nicht die ganze Zeit ausschließlich Flux FM, muss ich auch zugeben. Und zwar auch aus Neugier. Also ich will einfach auch wissen, was machen die anderen, wie klingt das jetzt gerade und sowas, der Unterschied. Aber diese Renaissance, auch diese Audio-Medien, die ist doch für euch super, oder?
Nein, hundertprozentig. Also das ist super. Wie gesagt, wie Mona schon sagte, Audio ist perfekter Begleiter. Egal, was ich mache beim Autofahren, werde ich zumindest noch, solange ich noch selber fahren muss, nicht Fernsehen. Auch das wird sich irgendwann ändern, logischerweise. Ja. Aber auch wieder beim Arbeiten, bei Sport, bei allem anderen kann ich inzwischen Audio hören. Und weil Audio so gut zugänglich ist inzwischen, das war ja vor 20 Jahren, gut, es gab den Walkman, aber es war schon ziemlicher Aufwand, jetzt eine Sendung, die man hören will, auf eine Kassette zu kriegen und dann in den Walkman rein zu tun und damit zu laufen. Das geht heute natürlich alles viel, viel einfacher. Und ich kann mir zu x Themen sofort was besorgen. Und ich glaube, was du sagtest, zurück auf den Kurationsaspekt, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger. Und ich glaube auch, dass Audio in vielen Fällen, also viel mehr noch als andere Medien, ein Lean-Back-Medium ist. Also gerade wenn ich morgens aufstehe, höre ich auch viel Radio. Und wenn ich morgens aufstehe, möchte ich eigentlich nicht als erstes mir Gedanken machen, welchen von diesen 60 Millionen Titeln, die ich jetzt hören könnte, höre ich jetzt. Sondern möchte ich auf den Knopf drücken und mich dann verlässlich gut bedienen lassen und vielleicht auch noch mitkriegen, ob ich einen Schirm mitnehmen muss, wenn ich das Haus verlasse.
Wenn ich aufstehe, gar keine Gedanken machen.
Ja, genau so.
Das kann eigentlich auch vollautomatisiert alles passieren. Alexa, putz mir die Zähne. Wir hören Blockparty Banquet. Jetzt kommen wir vom Digitalen hier mit Mona und Markus, Chefin und Chef von Flux FM, mal ins ganz Analoge, nämlich zum Fluxbau, den es jetzt seit wie vielen Jahren gibt?
Seit 2012.
Seit 2012, also auch schon 5 Jahre. Das klingt immer so blöd, aber ich bin ja wirklich auch gerne hier. Also ich liebe ja Flux FM und auch diese Location ist wunderbar. 2 Etagen, die untere ist so auf Wasserhöhe, also wirklich direkt hier an der Spree und hat den noch besseren Spreeblick, als wir ihn hier sowieso schon aus dem Studio haben. Und darüber die Etage ist wie ein kleines, nettes Restaurant mit einer Bar irgendwie. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Zufall auch gewesen. Es wurde was hier im Gebäude frei. Ihr habt überlegt, was kann man machen?
Das war totaler Zufall. Wir hatten es tatsächlich mal so, wir hatten ein Sommerfest im Hof gemacht und das Ding stand leer. Wir haben es für 3 Tage gemietet, weil wir ein Schlechtwetter-Backup suchten. Okay. Und irgendwie hat uns das so gefallen, dass wir immer mal so eine Woche verlängert haben und nochmal eine Woche und nochmal eine Woche.
Und dann plötzlich nochmal einen Monat oder dann waren es 3 und dann waren es 6 Monate.
Okay.
Ja. Und dann irgendwann richtig.
Inzwischen ist das aber eine eigene Entität, ne? Also es ist jetzt nicht das gehört nicht dem Sender, oder wie verstehe ich das richtig?
Na, wir mieten die Location, also wie gesagt, das ist nicht unser Besitz, genauso wie wir hier unsere Studioräumlichkeiten mieten, aber es ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Kosmoses, weil wir auch gemerkt haben, so digital und wunderbar das alles ist, Menschen müssen zusammenkommen, um spannende Dinge zu erleben, also im Fall von Fluxbau eben Musik, Community-Events, Menschen mögen Menschen und mögen auch den Austausch. Und das haben wir jetzt quasi so als eine Art Wohnzimmer von FluxFM. Ja.
Ja, genau. Wir wollen so eine Anlaufstelle haben. Radio ist auch per se nicht wahnsinnig visuell und wir haben wenig Möglichkeiten, die Bands, die wir spielen, auch zu zeigen oder dass man die mal sehen kann. Und wir wollen eigentlich einen Ort haben, wo Leute hinkommen können, wo Leute das Team kennenlernen können, wo Leute die Bands, die wir super finden, mal live erleben können. Und ja, das hat sich alles ganz gut zusammengefügt.
Wir waren ja da mit FluxFM Spreeblick auch schon mal. In dieser wunderbaren Sendung mit Judith Holofernes und Cat Frankie. Als wir die einzige bisher mit Publikum FluxFM Spreeblick Ausgabe gemacht
haben. Das war spannend. Das
sollte eigentlich die 200. sein oder so, war dann die 211. Keine Ahnung.
Ganz so dazwischen. Aber
ja, das sind ja immer nur so Zahlen, an denen man sich festklammert. Ist doch völlig egal. Womit wir fast am Ende, ach komm, wir hören noch mal ein bisschen Musik. Acid Rain von Lorne. Habt ihr mitgebracht? Markus, deine Wahl?
Hab ich mitgebracht, ja. Sehr schöne Nummer.
Schöne Nummer. Eine Frage habe ich, dieses Projekt FluxFM, habt ihr eigentlich irgendeinen Plan, was passiert, wenn das gegen die Wand fährt?
Dafür ist jetzt zu spät.
Ich glaube, das kann gar nicht passieren. Ich glaube, wir haben da auch mehrere Standbeine, eben aus gutem Grund. Ne? Wir wollten uns nie der UKW-Reichweitenlogik unterwerfen, die ist ja hart, das haben wir schon mal besprochen. Ich glaube, die Leute, die uns hören, die sind, ich würde mal sagen, so zwischen 20 und 50, also auch gar nicht so altersmäßig festzugrenzen und sind sehr mobil und deswegen eben auch nicht durch diese klassische Marktforschungserhebungsmethodik zu erfassen. Also insofern haben wir von Tag 1 über alternative Finanzierung nachgedacht. Und da haben wir ja verschiedene Säulen jetzt aufgebaut. Flux Music gehört da auch dazu, der Fluxbau gehört dazu. Und insofern gibt es diesen Plan gar nicht oder diese Vorstellung mit dem an die Wand fahren.
Unser Ziel war auch nicht Gewinnmaximierung, dann hätten wir einen Schlagersender gemacht. Wir sind schon sehr stark
davon getrieben. Ich glaube, das weiß man auch, das merkt man ja auch, wenn man Flux hört, dass es nicht darum geht jetzt irgendwie, ich meine, da gäbe es wirklich wahrscheinlich verschiedenste Inhalte, mit denen man für mehr Reichweite sorgen könnte.
Aber der Grund ist auch, das glaube ich, hat auch niemand, als wir loslegten in der Radioindustrie, wirklich verstanden, dass wir eigentlich maßgeblich einen Sender machen wollten, den wir selber hören würden. Wo wir uns immer wünschten, dass es den gäbe. Und weil es den nicht gab, wir eben selber kein Radio mehr gehört haben. Und drum war das für uns ein unglaubliches Geschenk, da irgendwann mal loslegen zu können und eben toll, so viele Leute zu finden, die diese Vision teilen und die Lust haben, du gehörst ja auch dazu beizutragen und dafür zu sorgen, dass es so einen Sender gibt.
Halt. Rückblickend, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, boah, das war so ein Riesenfehler, wie konnten wir?
Ich glaube, wir haben unglaublich viele Fehler gemacht. Also, aber es wäre ja auch merkwürdig, wenn man das nicht macht. Fehler machen ist ja nichts Schlimmes. Blöd ist ja immer nur, wenn man Fehler macht und nicht merkt, dass man sie macht.
Richtig. Also ich glaube, wir haben ein paar Jahre lang wirklich die Idee gehabt, dass es uns gelingen wird oder gelingen sollte, verschiedene andere UKW-Frequenzen in Deutschland aufzubauen. Also die Idee war wirklich so von Berlin aus dann Hamburg, München, Köln, Frankfurt. Das ist doch so logisch alles. Und als wir dann 4 Jahre später immerhin eine UKW-Frequenz in Stuttgart und in Bremen hatten, waren wir schon total glücklich, haben aber dann 2 Jahre später gemerkt, dass es auch überhaupt nicht weitergeht. Und dann mussten wir halt korrigieren und haben gesagt, okay, wir geben diese UKW-Frequenzen in Stuttgart und Bremen, beides tolle Städte, aber die geben wir zurück, die wollen wir nicht weitermachen, sondern machen andere Dinge. Sage ich jetzt mal.
Ich mach Spaß.
Ja, genau. Also insofern, das war jetzt eben auch kein Fehler, sondern ich glaube, dass wenn man Dinge nach vorne bringen muss, muss man in Bewegung bleiben, muss Dinge ausprobieren und muss aber dann auch den Kurs korrigieren. Und das wird bestimmt auch bei uns so weitergehen, dass wir Sachen anschieben, schauen, wie funktioniert's, dann ne, mal gucken von den 30 Sendern, die wir jetzt bei Flux Music machen, welche davon will man ausbauen, wo wird mehr moderiert, wo fehlen uns noch welche.
Und die Digitalisierung macht's ja auch möglich, dass wir uns jetzt nicht auf die schöne, aber doch kleine Stadt Bremen konzentrieren müssen, sondern eben eigentlich ein Angebot machen, was man überall hören kann, was überall Sinn macht. Und ich glaube auch, ohne, das soll jetzt nicht vermessen klingen, aber in allen anderen europäischen Ländern gibt es einen Sender, der aus der Hauptstadt sendet und für das ganze Land sendet. Berlin ist ja, gut, Deutschland war immer sehr, ich sag mal, sehr pluralistisch und ich war nicht so, sag ich mal, London-zentriert wie England oder Paris-zentriert wie Frankreich. Aber Berlin ja wird ja doch immer deutlicher erkennbar. Eine Hauptstadt auch im kulturellen Sinne. Und ich glaube, es macht Sinn, dass wenn man einen Sender macht wie wir, der eben sehr stark kulturbezogen ist, dass man den von hier macht und dass man damit auch Leute in anderen Städten erreicht.
Ja, speziell über dann die digitalen Kanäle. Aber wenn wir gerade über Flexibilität geredet haben, dann lasst uns jetzt auch noch mal ein bisschen erklären, wobei es wirklich schwierig zu erklären ist. Dieses ist vorerst in dieser Form die letzte Ausgabe von Flux FM Spreeblick. Und tatsächlich bin ich auch wehmütig. Wir haben angefangen, diese Sendung gemeinsam anzudenken vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren, vor 7 Jahren, vor 8 Jahren eigentlich schon. Wir haben immer gedacht, irgendwie, das ist aber irgendwie was mit Spreeblick, wir zusammen und so. Und hatten so viel Konzeptideen, bis wir irgendwann gedacht haben, ey, wir konzeptionieren uns jetzt zu Tode und haben dann beschlossen, ich setze mich hier hin, lade Leute ein und dann quatschen wir ein bisschen. So, und das hat natürlich auch mal besser und mal schlechter funktioniert, hat aber jetzt auch im Laufe der Zeit wirklich ganz liebenswerte Hörerinnen und Hörer erreicht, zumindest was ich so an den Reaktionen kriege. Und deswegen tut es mir auch weh, diese Sendung loszulassen. Alles endet nur die Musik.
Alles endet nur die Wurst.
Ich wollte nicht Stefan Renner sein, Kasper. Also bitte.
Aber es wird ja sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir dich bei uns auf dem Sender hören.
Und nein, ist es eine Mischung aus, das kann man ja auch ein bisschen erklären. Ja. Also ist es eine Mischung aus diesen vielen Aktivitäten, mit denen ich beschäftigt bin. Das heißt, ich habe auch irgendwann sagen müssen, ich schaffe das nicht jede Woche, weil es ist ja nicht nur die 2 Stunden Sendung, sondern natürlich auch das Drumherum und so. Gleichzeitig hat das dann nicht gepasst mit dem, was ihr hier braucht an Regelmäßigkeit.
Genau.
Kann man, glaube ich, so ausdrücken.
Und ich glaube, das ist es auch. Das trifft es am ehesten. Also gerade, weil das Sendeplatz ist, also sagen wir mal Erstausstrahlung Sonntag, wo wirklich, würde mal sagen, 100% unserer Hörerschaft aufstehen, wäre das total super, wenn man dann eben auch jeden Sonntag dich zu hören hat. Und wenn Pausen nötig sind, dann um einfach diese ganzen wirklich tollen Projekte, die du machst, umzusetzen, dann hat uns das immer vor die Herausforderung gestellt, was mache ich denn? Gibt es jetzt Spreeblick mit anderen Leuten und. Und haben uns dann eigentlich, und haben wir auch viel drüber gesprochen, zum Glück eben im Austausch gesagt, vielleicht ist es ganz schlauer, dass wir Spreeblick innovieren, anders machen, live machen, zu einem Zeitpunkt und vielleicht eben auch, egal ob Fluxbau oder eben im Studio, wo Leute teilnehmen können, aber auch in einem Duktus oder in einem Zyklus, der so passt. Also wöchentlich, muss ich sagen, habe ich echt Respekt, Johnny, wirklich. Aus gutem Grund fragen wir relativ selten Musiker, ob sie es länger als 4 Mal hintereinander machen.
Wir haben Erfahrung gemacht.
Ja, also insofern.
Nein, aber es ist alles offen. Wir sind uns nach wie vor extrem freundschaftlich extrem gut verbunden.
Persönlich bedauere ich es auch sehr, weil ich habe die Sendung, glaube ich, ich habe nicht viele Folgen verpasst. Ich habe sie sehr, sehr gerne gehört. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, alle, die wir hier sitzen, sind offen für Veränderungen und werden wieder auf die eine oder andere Weise mit was Neuem zusammen.
Ich würde ja auch total gerne wieder ein bisschen mehr Musik spielen. Quer durch die letzten Jahrzehnte. Vielleicht fällt uns ja was ein. Also es ist tatsächlich so, dass es jetzt hier keine PR-Veranstaltung ist. So, dass wir noch keine konkreten Pläne haben, aber ganz sicher sind, dass wir verbunden bleiben und dass wir irgendwie neue Pläne schmieden. Und eigentlich finde ich es auch ganz schön. Ich bin immer hin und her gerissen. Einerseits weiß ich, Projekte brauchen wahnsinnig lange. Also ich weiß, dass wir hatten im ersten Jahr teilweise wahnsinnig tolle Sendungen, aber da kannte das noch niemand. Und das hat sich jetzt so nach 5 Jahren, so merke ich, dass es sich so ein bisschen etabliert hat. Wir waren zwischendurch für einen Radiopreis nominiert, immerhin. Weißt du? Also auch toll. Und bis heute scheiße, dass wir nicht gekriegt haben. Ja. Echt, wirklich. Ich meine, eigentlich echt.
Du und Lars Eidinger, ihr wart am Start.
Das wäre eigentlich klasse gewesen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so, das ist die eine Seite, wo ich weiß, man muss Dinge konstant weiterführen. Andererseits finde ich auch, wir haben 5 tolle Jahre gehabt mit dieser Show und super Hörerinnen und Hörern, wahnsinnig tollen Gästen. Und mal gucken, was uns noch so einfällt.
Ich glaube, gerade weil man viel noch mit Interaktion mit Hörern, mit Publikum, mit mehr Gästen, Happenings, also ich habe da ganz viele Ideen und
Überlegungen. Ich bin ja gegen Interaktion. Ich finde, es geht zurück zu ist mir doch scheißegal, was
ich
hier
Ich bin ja ein großer Fan davon, ganz verschiedene Leute zusammenzubringen und wir haben wirklich tolle Live-Radio-Abende mit mehr als 15 Leuten. Gut, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber alleine, wenn ich mich dran erinnere, wie die Spreebrick-Sendung im Fluxbau war. Ich würde sagen, das war auch toll, Leute teilhaben zu lassen.
Ja, also das war insofern toll. Allerdings auch eine ganz neue Herausforderung für mich, ne? Der ja eigentlich so Video, live liebe ich ja natürlich irgendwie, auch Bühne und so. Und da hatte ich natürlich auch mit Kat Franke und Judith Holofernes zwei tolle Gäste. Egal! Feierabend, aber das heißt nicht das Ende, sondern es geht irgendwie weiter. Mona, ja. Markus, dafür, dass ihr noch nie so in dieser Konstellation über euer Baby Flux FM gesprochen habt, finde ich, klang das alles total super.
Das hoffe ich, Johnny. Ich verlasse mich auf dein Urteil.
Ja, ja, ganz genau.
Und ein ganz dickes Dankeschön an alle die diese Sendung halbwegs regelmäßig gehört haben und die Feedback geschickt haben. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, hier, wir sind ja in so einem kleinen Studio und ich habe hinter diesem Mikro immer den Eindruck gehabt, dass ich das für Menschen mache, die ich mag und mit Menschen mache, die ich mag. Und ich habe mich immer mit euch wohlgefühlt, auch wenn ich euch jetzt nicht alle einzeln kenne, aber irgendwie, es war schön. Oh. Bis nächstes Mal. Tschüss.
Bis ganz bald.